SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous am Mittag. Das schwere Erdbeben in Mittelitalien hat 4 Ortschaften besonders getroffen. Der Bürgermeister von Amatrice zieht eine erste Bilanz.
Ci stanno quartieri che non ci stanno più. C'è metà paese che non c'è più, c'è gente sotto le macerie.
Gewisse Quartiere von Amatrice gebe es nicht mehr. Die halbe Ortschaft sei ausradiert. Unter den Trümmern seien noch Menschen. Türkische Panzer dringen in Syrien ein unter Beihilfe der USA, während der amerikanische Vizepräsident mit der türkischen Regierung verhandelt. Frei zum Abschuss soll der Wolf in der Schweiz sein mit dem neuen Gesetz. Und auch Steinböcke müssen sich vorsehen. Bereit für den Senkrechtstart ist eine Ariane-Rakete im Weltraumbahnhof Kourou. Ist es auch Daniel Neuenschwander. Der erste Schweizer Direktor bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ist vor dem Raketenstart bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Große Zerstörung richtete heute Nacht das Erdbeben in Mittelitalien an. Bis jetzt wurden 37 Tote geborgen. Viele Personen werden noch vermisst. Einzelheiten von Monika Oetli.
Mitten in der Nacht begannen die Wände zu wackeln, dann stürzten Häuser ein, Straßen rutschten ab, Tunnels fielen zusammen. Das Beben erschütterte die gesamte Region zwischen Umbrien, Latium und den Marken und war bis ins 120 Kilometer entfernte Rom zu spüren. Mit einer Stärke von mehr als 6 und einem Epizentrum, das nur 10 Kilometer unter der Erdoberfläche lag, hatte es eine gewaltige Kraft. Allein im kleinen Ort Amatrice sollen 6 Menschen umgekommen sein. Bei Tagesanbruch sagte der Bürgermeister, das Dorf ist nicht mehr. Ähnlich sieht es in den Dörfern Pescara del Tronto, in Accumoli und Arquata aus. Auch da starben mehrere Menschen. Wegen der vielen Verletzten haben die Behörden die Bewohner der Region zum Blutspenden aufgerufen. Der Zivilschutz ist vor Ort, das Militär ist mit Helikoptern im Einsatz, aber die Rettungsdienste konnten zu einigen Dörfern in der bergigen Gegend erst spät vordringen. Verschiedene Länder, darunter auch die Schweiz, haben inzwischen ihre Unterstützung angeboten. Denn es bleibt weiterhin gefährlich. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie warnte vor weiteren schweren Beben, die sich noch Tage, ja sogar Wochen nach dem heutigen Hauptbeben ereignen könnten.
Monika Oetli. Und mitten in der Erdbebenregion in Amatrice befindet sich seit dem Morgengrauer SRF-Korrespondent Philipp Zahn. Philipp Zahn, wie sieht es im Moment in Amatrice aus?
Trostlos, denn es wird immer klarer, dass die Zahl der Opfer sicher in den nächsten Stunden noch ansteigen wird, und zwar sehr stark. Ich habe gerade mit einem der Rettungskräfte gesprochen, die ja hier seit Stunden im Einsatz sind und sich jetzt abwechseln lassen durch neue Kräfte, die herangezogen wurden. Das Problem in der Altstadt von Amatrice ist, es sind alte Steinhäuser und die seien in sich zusammengefallen wie Kartenhäuser. Das heißt, das wäre nur noch ein Berg von Schutt und Steinen und da ist quasi die Chance, jemanden lebendig zu retten, sehr gering, viel geringer als bei modernen Betonbauten mit Stahlträgern, wo sich dann doch irgendwie Schutzräume noch bieten können.
Es ist ja eine bergige Gegend. Eine Straße ist verschüttet worden, eine Brücke ist einsturzgefährdet. Wie beeinflusst das im Moment die Rettungsarbeiten?
Ja, die Rettungsarbeiten, die sind eigentlich vor Ort anwesend. Das Problem ist, sie können eigentlich nur mit wenig Instrumenten nur per Hand momentan sich vorarbeiten und das dauert einfach sehr lange und die Zeit fehlt den Rettern und auch den Angehörigen, die seit der letzten Nacht ja voller Angst und waren eigentlich auf ihre zerstörten Häuser starren mit der Hoffnung, dass dort Angehörige doch noch lebendig geborgen werden. Psychologisch ist die Situation momentan sehr schwierig, sehr angespannt. Die Sicherheitskräfte versuchen, den Ort jetzt weiträumig abzusperren, das historische Zentrum, dass auch Journalisten nicht mehr reinkommen. Und man möchte auch einen Cordon sanitaire einrichten, eine Schutzzone für die Angehörigen, die jetzt psychologisch betreut werden.
Im Dorf, in dem Sie sind, ist auch das Krankenhaus unsicher und einsturzgefährdet. Was geschieht denn dort mit den Patienten?
Die Patienten, die habe ich heute früh schon im Morgengrauen gesehen, quasi auf der Straße in Schlafkitteln, teilweise mit den Infusionsgeräten in der Hand. Die wurden ja auch aufgeschreckt und mussten in Eile das Krankenhaus verlassen, das schwer beschädigt ist, tiefe Risse hat. Es ist kein großes Krankenhaus, aber es hätte natürlich jetzt in dieser Situation bei den vielen Verletzten und in dieser Notsituation enorme Hilfe gebracht, auch für die Rettungskräfte, dort auf die Strukturen zurückzugreifen. Das kann man nicht. Die Patienten des Krankenhauses wurden jetzt in andere Krankenhäuser hier in der Region verwiesen.
Italien hat ja Erfahrung mit Erdbeben. Wie gut ist denn die Hilfe organisiert im Moment?
Da muss ich sagen, für mich ist das ja auch schon das dritte Erdbeben, was ich jetzt erlebt habe nach Umbrien und Aquila. Die Rettungskräfte waren erstaunlich schnell vor Ort. Die Italiener sind in der Lage, in so schwierigen Situationen wie jetzt in Notsituationen wirklich schnell zu handeln und auch sehr effektiv zu sein. Man hat jetzt hier, ich kann das sehen, nach unten in den verschiedenen Flächen, die sich bieten, im Tal Zelte aufgebaut. Man versucht sich jetzt auch einzurichten, natürlich auch für die Nacht. Das Rote Kreuz ist vor Ort, der Zivilschutz. Man hat den Eindruck, es geht koordiniert hier die Hilfe anstatten. Das Problem ist einfach, die Ortschaften sind klein, schwer zugänglich, alte Häuser, die sehr kaputt sind, und sehr schwierig ist es da überhaupt an die Menschen heranzukommen, die verschüttet sind.
Danke, Philipp Zanin, Amatrice, Sie bleiben für uns dran. Und wie es in der Nachbarschaft aussieht, nur eine Autostunde von Amatrice entfernt, in L'Aquila, wo ein Beben vor 7 Jahren große Schäden angerichtet hat, darüber sprechen wir nach den weiteren Meldungen des Mittags, und die hat's Karin Britsch.
Die türkische Armee hat mit Panzern die Grenze nach Syrien überquert. Das Ziel sei es, die Terrormiliz IS von der türkischen Grenze zu vertreiben, berichtet das Staatsfernsehen. Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte, dass die Armee den IS und auch kurdische Milizen in unmittelbarer Nähe der Türkei bekämpfe. Am frühen Morgen hatten die Türkei und die von den USA angeführte Koalition eine gemeinsame Großoffensive gestartet, um die Stadt Char Ablus im Norden Syriens zu befreien. Diese wird zurzeit vom IS kontrolliert. Bei der Aktion werden auch Kampfjets eingesetzt. Die Schweiz übernimmt in den nächsten 5 Wochen die ersten 200 von insgesamt 900 Asylsuchenden von Italien. Das bestätigte das Staatssekretariat für Migration gegenüber Radio SRF. Auch von Griechenland werde man Asylsuchende übernehmen, und zwar 600. Umverteilt würden Migranten aus Herkunftsländern mit guten Chancen auf Asyl, etwa Syrer und Eritreer. Die Schweiz muss weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um sich vor Naturgefahren zu schützen. Das heißt es in einem Bericht, den der Bundesrat veröffentlicht hat. 1,8 Millionen Menschen lebten weiterhin in hochwassergefährdeten Gebieten. Und das Risiko nehme stetig zu. So führe beispielsweise der Klimawandel zu immer heftigeren und häufigeren Niederschlägen. Im Bericht werden mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, etwa, dass die Gefahrenkarten aktualisiert werden sollen und die Raumplanung sich konsequent danach ausrichte. Der Bundesrat will das Jagdgesetz ändern und hat seinen Vorschlag in die Vernehmlassung gegeben. So sollen der Wolf, der Bär und weitere geschützte Arten künftig gejagt werden dürfen, wenn durch diese ein großer Schaden droht oder wenn Menschen konkret gefährdet sind. Auch mehrere Schonzeiten sollen kürzer werden, etwa jene für das Wildschwein. Neu geschützt werden sollen im Jagdgesetz die Moorente, das Rebhuhn und der Haubentaucher. Die Regierung von Myanmar hat eine Kommission eingesetzt, welche Menschenrechtsverstöße gegen die muslimische Minderheit der Rohingya untersuchen soll. Wie das Büro von Außenministerin Aung San Suu Kyi mitteilt, wird der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan das Gremium leiten. Die Rohingya sind in Myanmar, dem früheren Burma, keine anerkannte Volksgruppe und besitzen keine Staatsbürgerschaft. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und Rohingya forderten zahlreiche Tote. Viele Rohingya flohen nach Bangladesch und in andere Staaten. Die günstige Wirtschaftsentwicklung hat dem deutschen Staat im ersten Halbjahr den größten Überschuss seit der Wiedervereinigung vor 26 Jahren beschert. Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungen nahmen insgesamt 18,5 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Den Staatshaushalt geschont habe auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Der Flughafen Zürich hat den Gewinn in den ersten 6 Monaten um 15% gesteigert auf 104 Millionen Franken. Dies im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz meldet der Flughafen Zürich eine Zunahme um 2,6% auf 480 Millionen. Die Flugbewegungen hätten um 1% zugenommen. Es seien knapp 130.000 Starts und Landungen registriert worden. Die NZZ Mediengruppe übernimmt die Mehrheit am Zurich Film Festival. Der Kulturanlass passe zur Strategie des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung. Die Gründer des Festivals, Nadja Schildknecht und Karl Spöri, behalten die Co-Direktion. Sie bezeichnen die Übernahme als Möglichkeit, das Festival künftig noch attraktiver gestalten zu können. Das Wetter. Heute und morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Einzig über den Bergen entstehen flache Quellwolken. Es ist heiß mit 28 bis 32 Grad.
Was nun die Dörfer rund um Amatrice erleben, ist vor 7 Jahren den Menschen in L'Aquila widerfahren. Nur etwa eine Autostunde vom aktuellen Beben entfernt. Dort in L'Aquila bekommt man eine Ahnung, was auf die Bevölkerung von Amatrice und Umgebung zukommen könnte. Unser Italien-Korrespondent war vor 6 Wochen in L'Aquila. Frage an Franco Bazzel: Wie sieht L'Aquila heute aus, Franco Bazzel? Wie deutlich sind noch die Spuren dieses Erdbebens vor 7 Jahren?
L'Aquila ist auch heute noch eine riesige Baustelle. Das sieht man schon, wenn man auf L'Aquila zufährt, auf der Autobahn, dann sieht man am Horizont riesige Baukräne. Die stehen alle im historischen Zentrum von L'Aquila, das nach wie vor aufgebaut wird. Beispielsweise die zentrale Piazza, der zentrale Platz beim Dom. Dort wird beispielsweise diese Kirche noch immer restauriert. Auch einzelne Paläste dort sind noch immer eingerüstet. Aber das war früher mal das pulsierende Zentrum der ganzen Region und davon ist auch heute noch gar nichts zu sehen.
Sie haben verschiedentlich darüber berichtet, die Aufbauarbeiten in diesen 7 Jahren in L'Aquila verliefen sehr harzig, weil das Geld versickerte. War das eigentlich vor allem wegen der Bürokratie oder weil sich jemand bereicherte?
Ich gehe davon aus, dass jede Region, jedes Land Mühe und Schwierigkeiten gehabt hätte, eine Altstadt in der Größe, in der Dimension von L'Aquila wieder aufzubauen. Es ist ja eine Altstadt mit sehr vielen Kunstschätzen. Man muss aber auch sagen, dass kurz nachdem dort die Erde bebte, nachdem noch die Aufräumarbeiten liefen, bereits bekannt wurde, dass einzelne Beamte versuchten, sich irgendwie mit Bauarbeitern zu einigen, um überhöhte Preise zu verlangen. Also dieses alte Übel, diese Korruption, die man in Italien überall antrifft. Und das hat natürlich den Wiederaufbau behindert. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass in L'Aquila alles ein bisschen langsamer geht. Ich habe auch mit Leuten dort gesprochen und die waren frustriert. Die haben gesagt, es läuft hier einfach nichts. Jetzt ist dann bald eine Generation von Leuten hier in L'Aquila wieder nachgewachsen. Die kennen dieses historische Zentrum gar nicht. Und es wird schwierig sein, diesem Zentrum wieder Leben einzuhauchen.
Das Bild, das wir hier haben, ist, dass Korruption größer ist in Mittel- und Süditalien und dass es eher so läuft, wie Sie es schildern, als im Norden. Ist das nur ein Vorurteil?
Es gibt sicherlich bestimmte Hinweise, die in diese Richtung gehen. Wenn man zum Beispiel schaut, wie sich eine andere Erdbebenregion Italiens, das Friaul, nach dem schweren Erdbeben der 70er Jahre erholt hat und wie man dort die Dörfer wieder aufgebaut hat, da muss man schon sagen, wenn man heute dorthin fährt, dann sieht man von diesem Erdbeben eigentlich relativ wenig. In diesem Gebiet gibt es auch deutlich weniger Korruption und das ist eine Vermutung oder vielleicht auch eine Befürchtung. Es wird wahrscheinlich schwieriger sein, in Zentralitalien jetzt in diesem betroffenen Gebiet so schnell wieder aufzubauen. Es wird schwieriger sein, der Korruption auszuweichen und eben dafür, um dieser Korruption auszuweichen, braucht es auch große Anstrengungen, das heißt Kontrollen und die werden lange dauern. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass der Aufbau wahrscheinlich weniger schnell vonstatten gehen wird.
Sprechen wir noch kurz über das aktuelle Beben. Ist es denn von dem her zu befürchten, dass die jetzt beim neuesten Beben zerstörten Dörfer, wenn überhaupt, dann erst in Jahren wieder aufgebaut werden?
Ich denke, diese Gefahr besteht tatsächlich. Die Behörden werden jetzt damit beginnen, möglichst schnell Notunterkünfte zu bauen. Die werden meistens nicht direkt beim historischen Zentrum, also bei diesen Borgen, bei diesen Kleinstädten gebaut, sondern in der Umgebung, damit dann eben diese Städte saniert, restauriert werden können. Und die Gefahr besteht eben, dass dann aus diesen Notunterkünften sozusagen eine Lösung wird, die während 20, 30, 50 Jahren weiter besteht. Manchmal besteht eben die Gefahr, dass die Leute dann gar nicht mehr aus diesen Notunterkünften ausziehen. Es wird sich weisen, ob das auch wieder so ist, aber bei L'Aquila muss man einfach sagen, dort wohnen immer noch sehr viele Leute in den Notunterkünften und eben das historische Zentrum, das lebt noch nicht. Die Gefahr besteht, dass das jetzt auch in diesen kleineren Städten so geschehen wird.
Sagt unser Italien-Korrespondent Franco Battel. Und hier im Rendezvous am Mittag geht es so weiter. Dem Wolf soll es an den Pelz gehen. Jetzt steht es schwarz auf weiß im Gesetz. Wir lesen auch das Kleingedruckte. Pilot sein, für viele Jugendliche ein Lebenstraum. Und doch hat es weltweit zu wenige Pilotinnen und Piloten. Auch, weil sich immer mehr Menschen fliegen leisten können. Schweden, vorbildliches Land, Land der Sehnsucht für viele Flüchtlinge. Doch jetzt bekommt das schöne Bild Risse. Auch wegen vieler unqualifizierter Zugewanderter im Land. Zuerst aber in die Türkei. Die Türkei, ein Land, auf das der Westen und die USA zählen, wenn es um den Syrienkrieg geht. Die Türkei, ein Land auch, das Menschenrechtsverletzungen begeht, Justiz beschneidet und Pressefreiheit einschränkt, das gegen Kurden kämpft. Mit dieser Türkei verhandelt US-Vizepräsident Joe Biden heute. Und genau heute überqueren türkische Panzer die Grenze nach Syrien, um gegen den IS zu kämpfen. Frage an unseren Mann für Sicherheitsfragen und Strategie, Fredrik Steiger. Welches Signal sendet denn da die Türkei mit dieser Invasion aus? Ich meine, ein Zufall des Angriffs in Syrien ist das ja kaum.
Ich denke auch nicht, dass der Zeitpunkt zufällig gewählt ist. Das Signal wird in den USA bestimmt grundsätzlich positiv gewertet werden. Denn erstmals zeigt die Türkei, dass sie wirklich entschlossen ist, den sogenannten Islamischen Staat zu bekämpfen. Es gab ja bislang immer Zweifel daran. Man vermutete gar, die Türkei gehöre ein Stück weit zu den Unterstützern des IS. Das Problem aber beim jetzigen Angriff mit Bodentruppen ist, dass die Türkei zwar durchaus den IS bekämpft, aber hauptsächlich um zu verhindern, dass eine Schwächung des IS wiederum den syrischen Kurden hilft. Denn das wichtigste Ziel für die Türkei ist zu verhindern, dass an der türkischen Grenze ein Kurdenstaat entsteht.
Die Türkei ist ja ein komplizierter Partner mit zum Teil anderen Zielen, auf kriegerischer und auf diplomatischer Ebene. Welche Strategie verfolgen die USA in dieser Situation?
Sie werden bestimmt versuchen, das Verhältnis zur Türkei zu verbessern. Man will ja unbedingt verhindern, dass die Türkei dauerhaft in die Arme Russlands getrieben wird. Auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten, hat Joe Biden, der Vizepräsident, jetzt kein wirkliches Rezept in der Tasche, wie das Verhältnis wieder gekittet werden könnte. Die Differenzen, die sind vielschichtig und sie sind vor allem tief.
Verhandeln denn die USA zum Beispiel jetzt über die Rolle der Kurden im Syrien-Konflikt oder ist das jetzt heute ein Tabuthema?
Ich denke nicht, dass sie offen darüber reden werden. Hinter den Kulissen werden sie darüber reden. Aber auch hier ist der Gegensatz ausgesprochen groß. Wie gesagt, für die Türkei sind die Kurden, ob nun die türkischen oder die syrischen, der Hauptfeind. Für die Vereinigten Staaten sind zumindest die syrischen Kurden ein wichtiger, der wichtigste militärische Verbündete gegen Diktator Assad. Auf der anderen Seite auch wieder das Problem, die USA haben in der Vergangenheit in der Kurdenfrage nicht konsequent gehandelt. Sie haben, anders als etwa die Europäer, kaum je kritisiert, dass die Türkei extrem hart gegen die Kurden vorgegangen ist im eigenen Land.
Aber im Streit um Präsident Erdogans Widersacher Fethullah Gülen werden die USA aber kaum nachgeben, oder?
Sie können Gülen kaum ausliefern, weil aufgrund der bekannten Fakten, die die Türkei vorgelegt hat, ist einfach nicht wirklich bewiesen, dass Gülen der große Drahtzieher, vielleicht sogar der einzige Drahtzieher gewesen sein sollte. Vermutlich haben seine Anhänger beim Putsch gegen Erdogan eine Rolle gespielt, aber welche genau ist bis heute ungeklärt.
Zum Schluss noch kurz, die Demokratie wird in der Türkei arg gekratzt, das Verhältnis zum Beispiel zu Deutschland wird immer schlechter. Ist unter den Umständen die Türkei überhaupt noch ein akzeptabler Partner für die USA und für die EU?
Sie ist ein extrem schwieriger Partner geworden, aber sie bleibt ein nötiger Partner. Klar, ein türkischer EU-Beitritt ist in absehbarer Zeit nicht abzusehen. Hingegen für die NATO wird die Türkei ein wichtiger Partner bleiben. Auch da äußerst problematisch, aber weder wird die Türkei austreten aus der NATO, noch wird sie, obschon sie keine Demokratie mehr ist, rausgeworfen werden aus der NATO. Die beiden brauchen einander.
Danke für die Einschätzungen, Fredrik Steiger. Den Wölfen gefällt es offenbar in der Schweiz. Heute wurde bekannt, dass die Wölfe im Kalandermassiv schon zum fünften Mal Junge haben. Mit den wachsenden Rudeln wachsen aber auch die Probleme, die da Bauern zum Beispiel. Deshalb will der Bundesrat den Schutz des Wolfes, aber auch anderer geschützter Tierarten, lockern. Er setzt damit einen Auftrag des Parlaments um. Gaudenz Wacker.
Gelockert werden soll der Schutz, wenn sich Konflikte ergeben. Also wenn die Tiere großen Schaden anrichten, die Artenvielfalt bedrohen, konkret Menschen gefährden. Nicht nur einzelne Tiere sollen zum Abschuss freigegeben werden. Möglich werden soll die Dezimierung ganzer Bestände. Das schlägt der Bundesrat im geänderten Jagdgesetz vor. Heute schickt er es in die Vernehmlassung. Von den Änderungen betroffen ist allerdings nicht nur der Wolf, erklärt Reinhard Schnitrig vom Bundesamt für Umwelt.
Es ist generell vorgesehen bei geschützten Tierarten, also heute streng geschützten Tierarten, die mit bestimmten Nutzungsinteressen von Menschen, Menschengruppen Konflikte verursachen, dass man solche Arten erleichtert in den Beständen regulieren kann.
Die betroffenen Tierarten werden auf einer Liste definiert. Auf diese Liste setzt der Bundesrat nun neben dem Wolf auch den Steinbock und den Höckerschwan. Und in Zukunft könnten noch weitere geschützte Tierarten auf der Liste figurieren.
Es stehen Debatten an betreffs Biber. Biber schaffen auch Schäden im Landwirtschaftsraum und nicht alle Bauern und Landwirte haben dort Freude.
Diskussionen gäbe es aber auch um den Luchs oder um die Mittelmeermöwe, die Vogelschützer als Bedrohung für andere Vogelarten betrachten würden. Der Entscheid, ob in den Bestand dieser geschützten Tierarten dann auch tatsächlich eingegriffen werden darf, liegt neu bei den Kantonen. Heute muss das Bundesamt für Umwelt einen Abschuss bewilligen. Bei Pro Natura steht Miriam Balmer den vorgesehenen Änderungen im Jagdgesetz daher skeptisch gegenüber.
Diese Jagdgesetzrevision kommt eigentlich dem aktuellen Regulationswahn für jede Art, deren Verhalten irgendwie mit partikularen Interessen des Menschen in Konflikt kommen, stark entgegen.
Besonders kritisiert Balmer, dass nicht nur das Parlament, sondern auch der Bundesrat, und zwar per Verordnung, Tierarten auf die Liste setzen kann, deren Bestand reguliert werden darf.
Es ist schon für uns natürlich störend, dass der Bundesrat eigenmächtig darüber entscheiden kann und damit auch quasi von der Tagespolitik abhängig ist, welche Arten er auf diese Liste setzt und welche er damit auch zur Regulation, zum Abschuss oder eben zur Dezimierung freigibt.
Allerdings, so entgegnet Schnitrig vom Bundesamt für Umwelt, dürften die Abschüsse die Populationen nicht gefährden. Der Schutz bleibe gewährleistet. Es gehe um ein Abwägen.
Unser eidgenössisches Recht kennt eben nicht nur den Artenschutz, sondern gebietet uns auch, dass wir die Schäden in einem angemessenen Rahmen behalten, dass wir eben dort eingreifen können sollen, wo Konflikte sich akzentuieren.
Und dieser Grundsatz solle im Gesetz verankert werden. Auch einzelne Bären sollen abgeschossen werden dürfen, sofern sie ihre natürliche Scheu verlieren und etwa in Dörfern auf Futtersuche gehen. Parlamentarier, die sich an vorderster Front für die Lockerung des Wolfsschutzes einsetzen, wollten am Vormittag noch nicht Stellung nehmen, sondern die vorgeschlagene Neuregelung zuerst prüfen. Fest steht seit heute übrigens auch, der Wolfsbestand in der Schweiz wächst weiter. Aktuell hielten sich 40 oder mehr Wölfe in der Schweiz auf, sagt Schnitrig. Noch vor Jahresfrist zählte das Bundesamt für Umwelt rund 25.
Heute hat der Flughafen Zürich bekannt gegeben, mehr Gewinn dank mehr Passagieren. Und das gilt nicht nur für Zürich. Weltweit können es sich immer mehr Menschen leisten, mit dem Flugzeug zu reisen. In Asien steigt die Zahl der Flugreisenden besonders stark. Die Airlines bauen ihre Flugzeugflotte darum seit Jahren aus. Jetzt stehen sie aber vor einem Problem. Sie haben zwar genug Flugzeuge, aber nicht mehr genug Piloten. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Thomas Steffen ist ein begehrter Mann. Der Pilot eines Airbus A320 hat kürzlich ein lukratives Angebot erhalten.
Um als Kapitän auf dem Airbus 320 in Shanghai zu fliegen, bei einer Low-Cost-Airline. Man spricht da von Vergütungen, die praktisch das Doppelte ausmachen als das, was ich heute verdiene.
Anders als einige seiner Berufskollegen ist er dem Ruf aus dem Osten nicht gefolgt. Familie und Freunde hätten Priorität. Abwerbungsversuche, wie Thomas Steffen sie erlebt hat, sind derzeit typisch für die Branche. Kein Wunder. Bis 2035 brauchen die Airlines weltweit 30.000 zusätzliche Piloten pro Jahr. Das prognostiziert der amerikanische Flugzeugbauer Boeing und sorgt in der Branche für Gesprächsstoff.
Es ist eine riesige Zahl, das ist richtig. Ich habe diese Studie auch gelesen. Es ist anzufügen, dass ein Großteil dieser Piloten in Asien gesucht wird. Da wird der Luftverkehr staatlich gefördert. Er hat auch noch viel Nachholpotenzial, gerade in China. Und deswegen ist der Großteil dieser Piloten gesucht eigentlich für Airlines im Mittleren und Fernen Osten.
Hauptgrund für den Pilotenmangel ist das Wirtschaftswachstum in Asien, das die Zahl der Flugpassagiere in die Höhe treibt. Der Mangel wird aber noch verschärft, weil die Airlines je länger, je mehr Mühe haben, Leute für den Pilotenberuf zu gewinnen. Das sei nicht nur in Asien ein Problem, sondern auch in der Schweiz, sagt Thomas Steffen, der auch Vizepräsident der Pilotengewerkschaft Aeropairs ist. Die Airlines hätten bereits darauf reagiert.
Bei vielen Schweizer Airlines wurden die Bedingungen, die benötigt werden, um Pilot zu werden, abgesenkt. Zum Beispiel, es braucht keine Matur mehr und es wird auch im ganzen Teich sozusagen von ganz Europa gefischt, um Piloten zu finden für Schweizer Airlines.
Der Fachkräftemangel im Cockpit sei teilweise aber auch selbst verschuldet, sagt der Pilot und Gewerkschafter. Die Airlines hätten die Arbeitsbedingungen sukzessive verschlechtert. Weil Passagiere nicht mehr bereit seien, fürs Fliegen viel Geld auszugeben, hätten auch Qualitäts-Airlines die Ticketpreise gesenkt. In der Folge verdienten sie weniger und müssten sparen, zum Beispiel eben bei den Piloten.
Das ist auch am Pensionsalter nicht spurlos vorbeigegangen. Deswegen ist dieses gestiegen bis auf 60. Gewisse Airlines lassen die Piloten bis 65 fliegen.
Es trifft aber nicht nur ältere Piloten, die nun später in Pension gehen können. Die Airlines sparen auch bei der Nachwuchsförderung. Selbst große Unternehmen wie die Swiss sind nicht mehr bereit, sich an den Kosten für die angehenden Piloten zu beteiligen. Kosten, die insgesamt über 100'000 Franken ausmachen. «Wer will da noch Pilot werden?», fragt Steffen provokativ. «Wenn nicht genügend junge Piloten nachrücken, dann werben sich die Airlines halt weiter gegenseitig die Fachkräfte ab. Und wenn das nicht mehr funktioniert?»
«Wenn Manager dringend Piloten brauchen, um ihre frisch bestellten Flugzeuge zu operieren, dann könnte es sein, dass sie vielleicht nicht mehr so genau schauen, wen sie einstellen. Dass dann auch Leute eingestellt werden mit weniger Erfahrung, dass die Flugsicherheit tendenziell eher abnimmt.»
Ein Worst-Case-Szenario, das heute zum Glück nicht Realität ist. Aber die Fluggesellschaften stecken in der Zwickmühle. Trotz dem enormen Spardruck müssen sie den Pilotenberuf wieder attraktiver machen, um den Bedarf decken zu können. Wie die Branche das Problem beheben will, wird sich zeigen. Spätestens dann, wenn die Flugzeuge mangels Piloten am Boden bleiben.
Das idyllische Schweden, Land der Wälder, Seen und friedlichen Menschen. Nur stimmt dieses Bild zurzeit nicht ganz. Im Land schwelt es, in den schwedischen Großstädten brodelt es. Fast jede Nacht zünden unbekannte Autos an, Jugendliche bewerfen die Feuerwehrmänner und Polizisten mit Steinen. Am schlimmsten wüten die Unruhen derzeit in Göteborg. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann mit einem Erklärungsversuch.
Der jüngste Anschlag im Göteborger Vorort Biskopsgården erfolgte am frühen Montagmorgen. Ein Unbekannter warf eine Handgranate durch ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 8-jähriger Knabe wurde durch die Explosion getötet. Weitere kamen wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon. Die Göteborger Polizei wertet den Anschlag als Racheakt für einen Mehrfachmord in einem Restaurant im gleichen Stadtteil vor einem Jahr. Damals kamen zwei Menschen ums Leben. 8 Mitglieder einer Göteborger Bande der organisierten Kriminalität wurden dafür in diesem Sommer zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Einer der Verurteilten wohnte früher an der gleichen Adresse, die nun zum Ziel der jüngsten Mordtat geworden ist. In scharfem Kontrast zum friedlichen und idyllischen Bild, das Schweden gerne von sich vermittelt, häufen sich in den weitläufigen Vororten der Großstädte schon seit Langem die Vorfälle. Hier wurden in den 1960er und 70er Jahren viele Wohnungen gebaut und sind zu eigentlichen gesellschaftspolitischen Pulverfässern geworden. Hier leben viele Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung und berufliche Perspektiven. Außerdem sind in den letzten Jahren viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in diese Vororte gezogen. Sie bilden nun einen guten Fundus für diese zunehmende Kriminalität. Die Politik hat diese Herausforderungen lange nicht ernst genommen. In der Hauptstadt Stockholm kam es nach heftigen Ausschreitungen im Stadtteil Husby zwar zu einer symbolträchtigen Session des Stadtparlaments vor Ort. An der Banlieue-Problematik mit kriminellen Banden und politischen Extremisten hat sich seither wenig geändert. Erfolgreicher waren Massnahmen im kleineren Malmö, wo die Menschen auf die Straße gingen und jetzt mehr Geld in die Prävention von Gewalt fließt. Hier wird nun versucht, aus dem Umstand, dass in Malmö Menschen aus 176 verschiedenen Ländern leben, Vorteile zu ziehen. In Göteborg aber, wo die organisierte Kriminalität besonders stark verankert scheint, hat auch die lokale Politik eine lange Geschichte der Machtarroganz und Korruption hinter sich. In Göteborg hegen deshalb viele Menschen wenig Vertrauen in die Behörden. Der jüngste Vorfall in dieser Stadt verstärkt nun auch den Druck auf die rot-grüne schwedische Regierung, die in der Kritik steht, die zunehmende Gewalt zu verharmlosen, statt langfristige Strategien dagegen zu verfolgen.
Bruno Kaufmann. Um die Schweiz als Raumfahrtnation geht es jetzt gleich mit dem Schweizer Direktor des Europäischen Raumfahrtagentur ESA im ersten und vierten, und zwar nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karim Ritsch.
Nach dem starken Erdbeben in Zentralitalien haben die Behörden 38 Todesopfer geborgen. Sie vermuten unter den Trümmern noch weitere Tote. Besonders betroffen sind die beiden Orte Amatrice und Akumuli. Mit Panzern hat die türkische Armee die Grenze nach Syrien überquert, mit dem Ziel, die Terrormiliz IS von der türkischen Grenze zu vertreiben. Präsident Erdogan bestätigte, dass die Armee den IS und auch kurdische Milizen in unmittelbarer Nähe der Türkei bekämpfe. Der Bundesrat will das Jagdgesetz lockern. So sollen der Wolf, der Bär und weitere geschützte Arten künftig gejagt werden dürfen, wenn durch diese Tiere ein großer Schaden droht oder wenn Menschen konkret gefährdet sind. Der Vorschlag geht in die Vernehmlassung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.